Ja, ich freue mich, hier zu sein an diesem besonderen Tag. Je nachdem, wen man in der Christenheit fragt, was denn der höchste christliche Feiertag ist, da kann man tatsächlich zwei unterschiedliche Antworten bekommen. Die einen sagen ja natürlich Karfreitag und andere sagen, na, es ist doch Ostern. Und dann denke ich drüber nach und merke, die Frage ist falsch gestellt. Welches ist der höchste? Also ich habe eine Meinung, nach Gottes Heilsplan gehört doch beides total zusammen. Das ist überhaupt nicht voneinander zu trennen. Also ohne den auferstandenen Christus, wir wären noch in unseren Sünden. Wir wüssten nichts von Jesus. Und ohne den gekreuzigten, für unsere Schuld gekreuzigten Christus, es gäbe keine lebendige Hoffnung. Also ich sehe das so zusammengefasst, man kann das eine ohne das andere überhaupt nicht haben. So sehe ich es jedenfalls im Evangelium. Ja, das Thema haben wir eben schon gehört, der Mann, der im Prozess gegen Jesus die Wahrheit über ihn sagte. Seit dem 5. Jahrhundert wird in der Christenheit das apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen. Und in dem kommt ja immer ein ganz bestimmter Name auch vor, nämlich gelitten unter Pontius Pilatus. Wer war dieser Römer? Was wissen wir über ihn? Geboren in Spanien, hatte er als junger Mann unter Germanicus am Rhein gekämpft und war dann in den höheren Verwaltungsdienst gekommen. Seine große Karriere begann, so ist das ja manchmal, als er in die allerhöchste Familie Roms einheiratete. Seine Frau war eine Enkelin des Kaisers Augustus, den wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Und dessen Nachfolger Tiberius schickte Pilatus im Jahr 26 nach Judäa, und als besonderes Vorrecht durfte er seine Frau mitnehmen. Das war nicht einfach üblich so. Dumm war Pilatus sicher nicht, aber ausgesprochen ehrgeizig, selbstherrlich, eigensinnig, auch rücksichtslos und grausam konnte er sein. Befreundet war er mit Sejanus, dem Chef der kaiserlichen Leibwache in Rom, und ihm verdankte er das Amt des Gouverneurs, des Statthalters in Judäa. Sejanus hasste die Juden zutiefst und Pilatus verachtete sie auch. Leicht hatte es die römische Besatzungsmacht mit Judäa nie, war teilweise auch selber schuld daran. So machte Pilatus zum Beispiel, als er Provinzstatthalter wurde, einen großen Fehler, vielleicht war es auch eine ganz bewusste Provokation. Beim Einzug seiner Legion in Jerusalem ließ er römische Feldzeichen, das heißt also Schilder mit Abbildungen von Tieren, Göttern und Göttinnen oder auch dem Bildnis des als Gott verehrten Kaisers, ließ er ausgerechnet an die Außenwand des Tempels anbringen. Das konnten die Juden unmöglich akzeptieren. Dann kam es zu einem Aufstand. Pilatus schickte seine Soldaten los und viele Menschen wurden getötet. Die Juden baten Pilatus, die Schilder abzunehmen, aber seine Antwort, stur wie er war, was ich dorthin gehängt habe, das bleibt hängen. Daraufhin schrieben führende Juden zusammen mit dem Vierfürsten Herodes einen Beschwerdebrief an den Senat in Rom. Der befahl dem Pilatus, die Schilder abzunehmen, was er dann auch tun musste. Und dann hat er noch für einen weiteren Eklat gesorgt, nämlich als er nach dem Geld des Tempels griff. Pilatus, so wie viele Machthaber eigentlich aller Zeiten, wollte als großer Bauherr in die Geschichte eingehen. Er begann, eine gewaltige Wasserleitung zu bauen, die sollte von den Teichen Salomos, die lagen in der Nähe von Bethlehem, bis in die Stadt Jerusalem führen. Das waren über 10 Kilometer. Und dann, sowas kommt ja gelegentlich vor, dann wurde für diese Baumaßnahme das Geld knapp und Pilatus kam auf die Idee, im Tempelschatz ist doch genug Geld. Davon werde ich etwas zur weiteren Finanzierung der Wasserleitung abzweigen. Dieser Tempelschatz bestand zum einen Teil aus goldenen Geräten, Münzen, Juwelen und außerdem musste jeder Jude ab 20 Jahren einmal im Jahr die sogenannte Tempelsteuer entrichten. Aber auch in dieser Sache musste Pilatus einen Rückzieher machen. Wir sehen, er und das jüdische Volk mit seinen Führern, die standen eigentlich immer auf Kriegsfuß miteinander. Und wie kam es jetzt aber, dass dieser Pilatus in den Prozess gegen Jesus von Nazareth verwickelt wurde? War es nicht die jüdische Religions- und Rechtsbehörde, also der Hohe Rat, der Jesus doch mit aller Gewalt aus dem Weg räumen wollte? Aber der Hohe Rat durfte zu jener Zeit nicht mehr ein Todesurteil fällen oder vollstrecken und deshalb brachte man Jesus nach dem Verhör vor dem Hohenpriester Kaiphas zum Amtssitz des römischen Gouverneurs Pilatus. Pilatus hörte sich die Anklagen der Juden gegen Jesus an. Er hatte überhaupt keine Lust, mit dem Fall befasst zu sein. Das soll ein Volksverhetzer sein, der die Bevölkerung gegen Rom aufwiegelt, der die Steuerpolitik des Kaisers untergräbt, der soll Herrscheransprüche gestellt haben, damit gefährlich sein für den Staat, ein Konkurrent für den Kaiser. So ähnlich sind ja die Vorwürfe gegen Jesus und Pilatus nimmt das alles nicht sehr ernst. Denn, wisst ihr, davon hätten die Römer ja etwas gemerkt. Wer ein Land konsequent militärisch besetzt, wie die Römer das damals hatten, der hat doch seine eigenen Leute, die dann jede Art von Umtrieben sofort erkennen, um sie im Keim zu ersticken. Pilatus spricht daraufhin selber mit Jesus und er erkennt, der Mann, der da vor ihm steht, ist jedenfalls kein Hochverräter und ist kein Aufständischer. Und eins hört Pilatus aus den Anklagen der Juden heraus, was sie Jesus vorwerfen, hat mit Religion zu tun, hat mit ihrem Gott zu tun. Pilatus kannte sich in diesen Dingen nicht aus. Das interessierte ihn auch nicht. Mit Glaubensfragen des von Rom unterdrückten Volkes hat er sich nie befasst, aber eins jedenfalls will er unter keinen Umständen, nämlich dem Hohen Rat einen Gefallen tun und die Anklageschrift möglichst rasch unterschreiben. Das hätten die ja am liebsten gehabt. Und dann kam noch etwas hinzu. Die Bibel berichtet uns davon, nämlich eine Warnung seiner Frau. Matthäus 27, Vers 19. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Gerechten, er ist unschuldig, seinetwegen hatte ich letzte Nacht einen schrecklichen Traum. Und wie ging es jetzt weiter? Hören wir aus dem Johannesevangelium Kapitel 18 ab Vers 38 und aus Kapitel 19 die Verse 1 bis 7, 12 und 16 bis 18. Pilatus brach das Verhör Jesu ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich finde keinerlei Schuld an ihm, erklärte er. Nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein, den nicht, schrien sie zurück. Wir wollen Barabbas. Dieser Barabbas war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen, setzten sie Jesus auf den Kopf und warfen ihm einen Purpurmantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin, riefen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Anschließend ging Pilatus wieder hinaus zu der Menge und sagte, ich bringe ihn jetzt zu euch heraus, ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den purpurfarbenen Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Da seht ihr ihn, diesen Menschen. Als die führenden Priester und die Gerichtspolizisten Jesus erblickten, schrien sie: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus erwiderte: Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn. Ich jedenfalls finde keine Schuld an ihm. Die Juden hielten ihm entgegen: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Pilatus machte noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien: Wenn du den freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Wenig später gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug selber sein Kreuz aus der Stadt heraus bis zum sogenannten Schädelplatz, der auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort nagelten sie Jesus an ein Kreuz und mit ihm noch zwei andere, den einen links, den anderen rechts, Jesus in der Mitte. Pilatus, er war studierter Jurist. Ihm ist klar, hier hat er es mit fanatischen und verlogenen Anklägern zu tun. Pilatus ist selber von der Unschuld Jesu überzeugt und betont das ja auch mehrfach. Wir haben es eben noch mal gehört. Insgesamt dreimal sagt er diesen Satz: Ich finde keine Schuld an ihm. Was hat er denn Böses getan? Was hat er denn verbrochen? Und damit sagt dieser Pilatus im Prozess gegen Jesus die Wahrheit über Jesus. Anders die jüdischen Gegner. Die verleumden Jesus, und dann wird uns ja berichtet, dass eine ganze Reihe falscher Zeugen auftreten. Die Sache wird höchst peinlich, weil die in ihren Aussagen auch noch einander widersprechen. Pilatus sagt die Wahrheit über Jesus: Der Mann ist unschuldig. Und wisst ihr, Pilatus bringt damit eine Wahrheit zum Ausdruck, die geht ja viel tiefer, als er selber weiß. Jesus ist ja nicht nur in der Weise unschuldig, dass er weder die Römer aus dem Land jagen wollte, noch irgendwie ein irdisches Königreich aufrichten wollte. Jesus hat nie etwas in Gottes Augen Unrechtes getan, gedacht, gesagt. Die Bibel drückt das so aus, Hebräer 4, Vers 15: Er war, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Erkennen wir den Unterschied? Angenommen, du kommst nie in deinem Leben mit dem Gesetz in Konflikt, damit bist du aber doch nicht gleichzeitig unschuldig vor Gott. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Vor der Westküste Schottlands gibt es eine wunderschöne Insel. Sie gehört zu den sogenannten äußeren Hebriden, heißt Barra. Im Grunde gibt es dort nur eine Stadt mit 1200 Einwohnern, dazu ein paar vereinzelte Siedlungen. Man sagt, auf Barra, wo jeder jeden kennt, gibt es keine Kriminalität. Ein Besucher schreibt: Ich habe mich nirgendwo so sicher gefühlt. Auch Misstrauen kennt man nicht. Als wir zum Beispiel unsere Fahrräder geliehen haben, erhielten wir keine Schlösser dazu. Wir wunderten uns, fragten nach, und die uns verblüffende Antwort: Hier kommt nichts weg. Und wenn doch einmal, dann ist es spätestens im Lauf des nächsten Vormittags wieder da. Man sagt auch, auf Barra würde nie jemand Geld behalten, das ihm nicht gehört. Und keiner muss Sorge haben, dass man ihm im Restaurant sein Portemonnaie oder Handy, das er auf den Tisch hingelegt hat, klaut, wenn er sich, während er aufs Essen wartet, auf der anderen Straßenseite in die Sonne setzt. So ehrlich also sind die Leute auf Barra. Trotzdem wird man nicht sagen können, dass es dort keine Sünde gibt. Schuld vor Gott umfasst ja viel mehr als jemand anderen zu bestehlen oder sonst wie zu schädigen? Was ist zum Beispiel mit schamlosen Gedanken, begehrlichen Blicken, unverantwortlich gelebten Beziehungen, Groll gegeneinander, Missachtung eines Nächsten, selbstgerechte Haltung, Gottvergessenheit im Denken, Wegschieben eines Auftrags, den Gott gibt? Wenn die Menschen auf Borough in die Kirche gehen, und das tun viele, dann hören sie dort ja sicher auch die Botschaft von der Vergebung durch Christus, und jeder braucht Vergebung durch Christus, auch auf dieser Insel. Der wirklich Einzige, der jemals über diese Erde ging und ohne Schuld vor Gott und Menschen blieb, war Jesus. Wie sagt er selber einmal im Gespräch mit einer Gruppe von Gegnern, Johannes 8, 45, ich sage die Wahrheit, wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? So wie ihn die Bibel uns vor Augen malt, du findest keine Schattenseiten, keine Verfehlungen, keine Charakterschwächen bei ihm. Man muss sagen, was werfen ihm seine Gegner nicht alles vor? Klagen ihn an. Du handelst gegen unser Gesetz, damit handelst du gegen Gott. Du sagst, du seist Gottes Sohn. Du lässt Halunken laufen. Du gibst dich mit Prostituierten ab. Du gibst dich auch mit korrupten Zolleinnehmern ab. Was aber war an Jesus in Gottes Augen verwerflich? Was war daran sündig? Nichts. Nichts. Er stimmte tatsächlich in allem, im Großen wie im Kleinen, mit Gott überein. Und wisst ihr, Jesus, er musste nie etwas bereuen. Diese Bitte im Vaterunser, er hat es ja seine Jünger gelehrt auf ihre Bitte hin, das Vaterunser, diese Bitte und vergib uns unsere Schuld, hat Jesus nie mitgebetet, weil das gar nicht nötig war. Für sich selbst brauchte er kein Erbarmen Gottes, weil ihm der durch Schuld entstehende Abstand zu Gott völlig fremd war. Und jetzt kann sein, dass jemand fragt, ja, aber war das denn nötig, dass Jesus in jeder Hinsicht unschuldig war? Hat er uns nicht, auch abgesehen davon, doch viele wichtige Dinge gelehrt? Wisst ihr was? Es war absolut notwendig, dass er ohne Sünde blieb. Ein Jesus, der selber gesündigt hätte, wie hätte der uns denn helfen können? Er hätte ja Vergebung für sein eigenes Unrecht gebraucht und damit wäre er als Erlöser absolut untauglich gewesen. Einer, der das sehr gut wusste, ist der Teufel. Und deshalb hat er ja mehrfach mit seinen Versprechungen versucht, Jesus einen Weg schmackhaft zu machen, der ihm den Teufel gefallen hätte, aber von Gott nicht vorgesehen war, ein Widerspruch gegen Gott gewesen wäre. Die Bibel nennt Jesus ja auch das Lamm Gottes, das geopfert wird und so die Sünde der Welt wegnimmt. Und was wird über dieses Lamm schon im Alten Testament gesagt? Sehr entscheidend, es muss makellos sein, makellos. Und genau diese Bestimmung erfüllt doch Jesus, indem er ohne Sünde blieb. Die Bibel nennt ihn auch den hohen Priester, der nicht für eigene Sünden Opfer bringen musste. Unsere Sünden, deine und meine, hat er zu seinen eigenen erklärt, hat praktisch gesagt, das sind jetzt meine. Man muss sich das mal vorstellen. Da sagt Jesus sozusagen, Jan Huxler, deine Sünden, das sind jetzt meine. Und jeder kann hier seinen eigenen Namen einsetzen. Die Sünden aller Menschen, aller Zeiten, Rassen, Völker, Generationen sind meine, sagt Jesus. Paul Gerhardt, der lebte im 17. Jahrhundert, hat ein Lied gedichtet, in dem deutlich wird, dass das Leiden und Sterben Jesu jeden ganz persönlich angeht. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget und das betrübte Marterheer. Und in einem neueren Kirchenlied heißt es: Ich steh an deinem Kreuz, Herr Christ, und seh dein Leiden an und weiß, was hier geschehen ist, das hab ich dir getan. Ich steh an deinem Kreuz, Herr Christ, und seh dein Sterben an und weiß, was hier geschehen ist, hast du für mich getan. Nochmal, wie hat Pilatus im Prozess gegen Jesus zu Recht festgestellt: Ich finde keine Schuld an ihm. Das Urteil des Pilatus war nicht maßgebend, aber viel tiefer, als er selber wusste und ahnte, hatte die Wahrheit gesagt. Gottes geliebter Sohn hat seinen Vater auch nie, nur im Geringsten betrübt. Und dann stehen wir an Karfreitag vor dieser Unfassbarkeit, dass dieser Jesus am Kreuz in unvorstellbarem Ausmaß mit Sünde behaftet war, Sünde, die eigentlich uns gehört. Aber Jesus sagt: Ich bin doch dafür gestorben. Nun gib sie mir. Und das dürfen wir mit jeder neuen Schuld zu Jesus hier bringen, abgeben an ihn. Er hat schon dafür gesühnt und sein Opfer reicht. Ich weiß nicht, ob das jedem von uns klar ist. Es gibt im Grunde nur zwei Orte, wo deine Sünde liegt. Entweder sie liegt auf dir. Dort soll sie nicht bleiben. Wie willst du damit vor Gott bestehen? Oder sie liegt auf Jesus, weil du sie ihm gibst. Und so vergibt Gott. Das hat er fest versprochen. Was spräche eigentlich überhaupt dagegen, sie ihm zu geben? Was spräche denn dagegen? Ich sehe nichts. Und wem die Last aller Schuld abgenommen ist, der atmet auf, der ist befreit, der hat dann den Wunsch, Gott durch sein Leben zu danken. Pilatus, aus seiner Sicht, er war Jurist, hätte alles dafür gesprochen, Jesus freizulassen. Das hätte er tun können. Er hätte damit sicher nicht Gottes Heilsplan zunichte gemacht. Und eine Zeit lang, wir haben es gehört, verwendet er sich in mehreren Schritten und nochmal für Jesus, bis er merkt, dass ihn das am Ende seine eigene Stellung kosten kann. Wenn du das tust, schrien ihm die Juden entgegen, bist du kein Freund des Kaisers. Und dieser Ehrentitel, Amicus Caesaris, Freund des Kaisers, war Pilatus verliehen worden und bedeutete ihm vermutlich sehr viel und deshalb schwenkt er um. Weshalb kümmert sich Pilatus um diese Drohung der Jesusgegner? Das hing mit Vorgängen in Rom zusammen. Durch die Fürsprache des schon erwähnten Sejanus hatte Pilatus seinerzeit den Posten als Statthalter in Judäa bekommen. Er und Sejanus waren Freunde. Und als Sejanus dann Chef der kaiserlichen Leibwache wurde, verhalf er Pilatus zu diesem Posten. Und irgendwann versuchte dieser Sejanus selbst Kaiser zu werden. Aber die von ihm angezettelte Verschwörung gegen Kaiser Tiberius kam ans Licht. Sejanus und andere wurden hingerichtet und danach begannen Untersuchungen. So ist das ja in solchen Fällen. Wer hatte mit Sejanus in Kontakt gestanden? Pilatus als einer seiner Freunde eben auch. Es blieb die Sache zwar ohne unmittelbare Folgen jetzt für ihn, aber das Letzte, was Pilatus in dieser Situation wollte, war, dass eine Nachricht nach Rom ging, er habe jemanden freigelassen, der den Anspruch erhob, ein König zu sein. Wenn du das tust, dann bist du das nicht mehr, Freund des Kaisers. Wisst ihr, so etwas kann passieren. Jemand hat zu einer einflussreichen Person gute Beziehungen, er profitiert zunächst davon, aber das ist ja nicht ohne Risiko. Dann nämlich, wenn dieser Förderer irgendeinen Mist irgendwann baut, dafür belangt wird, das wirft zumindest dann ja auch ein schlechtes Licht auf jene Leute, die in engem Kontakt mit ihm waren. Wenn du das tust, Jesus freilassen, bist du kein Freund des Kaisers. Und Pilatus gibt klein bei. Sein Posten ist ihm wichtiger als das Recht. Ich habe mich gefragt, ob so etwas in Ansätzen auch bei uns selber möglich ist. Es muss ja nicht immer gleich so dramatisch sein. Es passiert ja nicht jeder Vorgang gleich auf höchster Ebene. Angenommen, ich könnte an irgendeiner Stelle irgendein Unrecht verhindern, aber dann nehme ich es in Kauf und sage nichts, um mir selber Unannehmlichkeiten zu ersparen. Pilatus, man kann doch wohl sagen, eine gewisse Sympathie für den schuldlosen Jesus scheint er gehabt zu haben, aber sein eigener schöner Posten ist ihm mehr wert als das Recht. Er überlässt Jesus den Händen derer, die ihn hassen. Jesus gelitten unter Pontius Pilatus und, ganz sicher auch, gestorben für Pontius Pilatus. Noch einmal ist dieser Mann dann mit Jesus befasst, als er zwei jüdischen Ratsherren wenig später, Josef aus Arimathea und Nikodemus, erlaubt, den Leichnam Jesu vom Kreuz zu nehmen, darum bitten sie ja, und ihn zu bestatten. Und da habe ich gefragt, die Nachricht, dass Jesus dann von den Toten auferstand, Pilatus hat das doch sicher auch mitbekommen. Wir wissen nicht, ob ihn das überhaupt noch irgendwie interessiert hat. 6 Jahre später, da war er seines Amtes in Judäa enthoben. Man hatte ihn dann nach Südfrankreich geschickt. 6 Jahre später, Herbst 36, starb Pilatus eines gewaltsamen Todes. Es kann auch Selbstmord gewesen sein, das weiß man nicht genau. Ich finde keine Schuld an ihm. Satz des Pilatus über Jesus. Richtig. Jesus selber hatte keine. Aber nochmal, unser aller Sünde lud er sich auf, trug sie hinweg an sein Kreuz. Das heißt doch, sein Sterben öffnet uns die Tür zum ewigen Leben. Und deshalb geht Christus, der Gekreuzigte, jeden an. Und deshalb soll jeder hören, wenn Gott ihn zum Glauben ruft, und kommen. Und wenn du dieser Einladung des Himmels folgst, als einer, der durch Gottes Gnade zum Glauben findet, was gilt dann von dir? Gott spricht dich gerecht, um Christi willen. Was das letztlich heißt? Gott spricht dich gerecht. Gott sieht um Christi willen keine Schuld mehr an dir. Er hält sie dir in Ewigkeit nicht mehr vor, weil Jesus sie dir komplett abgenommen hat und dich mit dem Festgewand in Ewigkeit bekleidet hat. Ich möchte beten. Jesus Christus, lieber Herr, du hast dir so viel Arbeit mit unseren Sünden gemacht, hast dein Leben für uns gegeben, nahmst die Strafe auf dich. Danke dafür, jetzt und ewig. Wie groß ist deine Liebe? Und keiner muss denken, sie gelte ihm nicht oder reiche nicht aus. Danke, dass die Tür in deinen Frieden offen steht. Jeder von uns braucht doch deine Vergebung. Hilf uns, sie in Anspruch zu nehmen. Zieh uns zu dir und halt uns bei dir. Dich preisen wir von Herzen. Amen.